Die nächsten 4 Stunden werden russisch. Ulrich Heiden auf Radio Marabu. Interview und 2 Beiträge. Und jetzt 30 Minuten nonstop russische Musik. Los geht's mit Marie Krembrery. Ich lebe gern.
Молиться, чтоб довелось отдать себе полноценно грядущему факт. Мы здесь с тобой по контракту, душами платим фракту. Жаль, не постфактум. Мне все же нравится жить рассветом, не встречать океан. По ветру выбирать, с кем дружить, и планы рушить об свой самообман. Видим много лжи, мне все жить без драм, со вкусом побед. Мне нравятся люди, бегущие по утрам. Не важно, сколько им лет, все будет, как будет. Девиз уходящих сил, я временно здесь. Хочу жить не так, как кто-то меня попросил, не чтобы поспать и поесть. Сегодня мне заново станут моря по колен. Столько души, что подай арен. Ведь несмотря на все перемены, мне все же нравится жить рассветом. Мне все же нравится жить, влюбляться в незнакомых людей. Наивными так дорожить, чтоб думать нету ничего важней. И дела все отложи, мне все же нравится
блестящих медалей. У меня за столько лет не было в жизни золота дураков. Мы так искали, а смысл? У меня есть небо, у тебя самолеты. Я б с тобой взлетела, но кто ты? Может, я кажусь смелой, бесстрашной лишь мои мысли. Что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги, береги. Все, что хочешь от жизни, бери и беги, береги. Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги, береги. Все, что хочешь от жизни, бери и беги, береги. Дали, а я вообще выбирать не умею. Мы бесподобные, каждый в своем проявлении. У меня есть волны, у тебя пора. доходы, хочешь знак от жизни, так вот он. Я хочу просто дернуть след за тобой без всякой цели.
Слушай.
Все, что хочешь от жизни, бери и беги. Бери и беги, беги впереди. Все, что хочешь от жизни, бери и беги впереди. Все, что хочешь от жизни, бери и беги. Бери и беги, беги впереди. Все, что хочешь от жизни, бери и беги впереди.
Russische Diven Sievert und Jelena Terlieva, die neue Single Es tut weh.
Я каждый раз дышу тобой вновь. Уходи от меня снова, любовь. Я хотела твоею быть. Мне не нужно слов, чтобы тебя опять любить. Подойди ко мне ближе, я не уйду. Расскажи, что случилось, снова приду. Ты так нужен мне, я не хочу тебя терять опять. Но что мне больно, я теряюсь в огне. Нас не добудет.
Больно. Больно.
Марабу.
Марабу.
Себе позволю самым счастливым стать. Я по вышенному полю закатом иду гулять. Ты чувствуешь это радость со слезками на глазах. Вот солнце уже упало, я все еще на ногах. Я искал плохую, но нашел не ту. Не нашел плохую. Ветер с моря дул, нагонял мечту. Я тебя ревную. Небосвод окрасит дождь из горящих камней. Красота разрушит мир счастливых людей. Рядом с тобой есть место сил, оно красивое. Назови мне своим, я стал счастливым. Сегодня себе позволю самым счастливым стать. Я по вышенному полю закатом иду гулять. Ты чувствуешь это радость со слезками на глазах. Вот солнце уже упало, я все еще на ногах. Мы дружили честно и будем дружить, как луна с землею. Мы любили чисто и будем любить крепко, как астероид. Нашел тебя по приметам, моя и самая. Землю целует комета, целует ты меня. Рядом с тобой есть место сил, оно красиво. Назови мне своим, я стал счастливым. Сегодня себе позволю самым счастливым стать. Я по вышенному полю закатом иду гулять. Ты чувствуешь это радость со слезками на глазах. Вот солнце уже упало, я все еще на ногах. Сегодня себе позволю самым счастливым стать. Я по вышенному полю закатом иду гулять. Ты чувствуешь это радость со слезками на глазах. Вот солнце уже упало, я все еще на ногах.
Радио Марабу.
Гламурною дивой, да и с родословной не очень. И не думала, как быть ей счастливой. Работала днем и ночью,
занималась всем сразу и нами. Поднимала на саботусов юных, как могла кормила и одевала, последнее отдавала.
Мы капризничали, но своротили, а она всегда нас думать учила. Иногда дарила джинсы и жвачку, только нам хотелось больше и много. А мы думали, она ошибалась, про нее заговорили обидно. А она в глаза нам молча смотрела и, вздохнув, потом ушла насовсем. Родина, мама моя родина, моя советская родина, моя мама, прости. Родина, мама моя родина, моя советская родина, моя мама, прости. Не кормила трюфелем с пармезаном, только тем, что есть, зато были книги. Нас на музыку и спорт провожала, уставала, но во всем помогала.
Отправляла в море и в стройотряды, в институты космоса, олимпиады. И учила нас всего добиваться, ставить цели и дерзко к ним рваться.
А мы думали, она ошибалась, про нее заговорили обидно. А она в глаза нам молча смотрела и, вздохнув, потом ушла насовсем. Родина, мама моя родина, моя советская родина, моя мама, прости. Родина, мама моя родина, моя советская родина, моя мама, прости. Родина, мама моя родина, моя советская родина, моя мама, прости. Родина, мама моя родина, моя советская родина, моя мама, прости.
Retro.
Темную, но
nothing but a dream. Where did it go? Where did it go? Broken voice, the man to call us home. This is the end of every song we sing. Where did it go? Where did it go?
Die Marabu-Playlist Cure Alone. Wir haben gehört Poppy, wir hatten gehört aus Russland Kino, Oleg Gasmanov und Alexander Marschall, Nile Toelje, Natalie Jeba, Sivert und Marie Krembrery. Das ist eine Band. Jetzt Ulrich Heiden.
Radio Marabu. Eine Legende im Radio.
Marabu. Zu Gast auf Radio Marabu, auf DDR1 und in der kleinen Audiodatei Ulrich Heiden. Hallo, sei gegrüßt.
Hallo, sei gegrüßt auch.
Für mich ein sehr wichtiger Journalist. Die Artikel über die Wahlheimat Russland waren jahrzehntelang für mich ein fester Bestandteil der bundesdeutschen Medienlandschaft. Diese hat sich in den letzten Jahren Stück für Stück verändert. Hat dich auch aussortiert? Wie geht es im Sommer 2024?
Ja, es ist eigentlich erschreckend, was ich mitkriege, also von den deutschen Medien. Also ein Bekannter aus Deutschland hat mir jetzt mal ein Packen Zeitung mitgebracht. Also das Einzige, was ich ganz gerne gelesen habe, war die Berliner Zeitung, aber ansonsten war ich doch schockiert, also, und ich kriege ja auch übers Internet viel mit, also verfolge eigentlich alles. Und das ist eigentlich, also Deutschland befindet sich in einem Abwärtsstrudel, also so nehme ich das wahr, wobei ich natürlich auch weiß, dass Hunderttausende, Millionen Menschen nicht mit diesem Krieg des Westens gegen Russland praktisch, der faktisch schon läuft, also einverstanden sind und Frieden fordern, und auch diese einseitige Medienberichterstattung, dass den Menschen das schon zum Halse raushängt. Also das weiß ich auch, aber natürlich wünscht man sich, dass es noch mehr Proteste gibt und noch mehr Journalisten, die vielleicht irgendwie doch aus ihren eingefahrenen Bahnen der Unterordnung irgendwie ausbrechen und den Mut haben, also in ihren Redaktionen Fairness zu fordern, also beide Meinungen darzustellen und nicht nur eine, die ja meistens die Meinung der Bundesregierung ist. Das ist mein Traum, den ich habe, und vielleicht wird er sich irgendwann verwirklichen. Ich weiß es nicht.
Hat man dir auch Zeitungen mitgebracht, für die du selbst geschrieben hast in den vergangenen Jahren?
Nein, ich hatte das zwar bestellt, aber der Kollege, der hatte am Flughafen das gegriffen, was er gerade greifen konnte. Und also zum Beispiel Neues Deutschland war nicht dabei und Freitag war auch nicht dabei. Naja.
Ja.
Aber ich kriege das, also Freitag ist ja leider jetzt alles komplett hinter der Bezahlschranke, aber man kriegt doch schon einiges mit übers Internet.
Ich sah dich im vergangenen Jahr in einer Reportage auf Russia Today, die sehr gefühlvoll war. Ich glaube, da sogar Tränen gesehen zu haben. Du wirst im September 70 Jahre alt. Was geht dir beim Rückblick auf das eigene Leben, auf die Lebensgeschichte durch den Kopf in dieser schwierigen, angepassten Situation jetzt?
Ja, also was mir durch den Kopf geht, ist das, wofür ich als 14-Jähriger auf die Straße gegangen bin und was mich damals beseelt hat, also irgendwie eine gerechte Gesellschaft zu schaffen und mit Reaktionären und Militaristen irgendwie die zur Seite zu drängen, dass dieser Traum zerplatzt ist praktisch. weil eben Deutschland jetzt wieder ja offen praktisch über einen Krieg nachdenkt oder Kriegstüchtigkeit einfordert. Und das ist eigentlich sehr, sehr bitter. Und aber ich finde, jeder, der in meinem Alter mal politisch aktiv war und sich nach links orientiert hat, der hat eigentlich allen Grund, das weiter zu tun und oder jetzt endlich nachzudenken, wie kann man die Erfahrung, die wir gesammelt haben in den letzten 50 Jahren, wie können wir die heute nutzen? Also unser Wissen und unsere Kenntnis und wie man Politik macht und so weiter, das ist natürlich eigentlich Gold wert und da sollte man sich auch nicht einschüchtern lassen, weil die Masse angeblich gegen uns ist. Vielleicht sind große Teile der Massen gar nicht gegen uns. Sie kennen uns bloß nicht. Also man sollte nicht verzagen.
Ich kann dir gerne sagen, was mir durch den Kopf geht als Kind der DDR, bin ich kulturell auf jeden Fall der russischen Seite emotional näher als der US-amerikanischen und fühle auch ein Stück weit mein nunmehr fast 53-jähriges Leben zerstört. Sie sind ja so ein Alt-68er. Wie gestaltete sich Ihre Politisierung? Jetzt bin ich wieder aufs Sie gerutscht. Entschuldigung, wir waren beim Du. Entschuldigung, wie gestaltete sich deine Politisierung?
Ja, meine Politisierung gestaltete sich eigentlich so, wenn man es mal ganz genau analysiert, unter der Wahrnehmung dessen, dass die christlichen Werte, mit denen ich erzogen wurde, eigentlich mit den Füßen getreten wurden und irgendwie nicht mehr mit dem zusammenpassen, was ich um mich herum erlebte. Also ich meine, ich wurde eigentlich erzogen, man ging in die Kirche und man darf nicht töten, man darf nicht lügen, man darf keinem Gewalt antun. Aber je mehr ich mich dann mit 14 politisierte, merkte ich, und beim Nachfragen bei meinem Vater, wo warst du an der Ostfront, wer hat die Nazis finanziert, da kamen völlig ungenügende, ausweichende Antworten. Und als dann eben die Jugendlichen und Studenten und Lehrlinge in Westdeutschland auf die Straße gingen, gegen den Vietnamkrieg, gegen den Schah von Persien, gegen den Mord an Studentenführern, Rudi Dutschke, Benno Ohnesorg, da war natürlich das Gerechtigkeitsempfinden, was ich vielleicht christlich, also von der christlichen Erziehung hatte, das hat sich dann sozusagen politisiert und wurde, sag ich mal, noch realitätstüchtiger, weil wir lebten ja natürlich nicht mehr im Urchristentum, sondern in einer hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaft, die aber gegen ihre eigenen Grundsätze eben ständig verstieß. Und das führte, ja mal sagen, auch wirklich zu sehr radikalen Bewegungen, also wie es entstanden, also politische Organisationen, kommunistische, sozialistische Richtung, links von den auch alten Parteien, wie auch KPD, DKP und SPD. Und es gab ja sogar Terrorismus, also die RAF war da auch aktiv. Und kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber es ist irgendwie schon, soll ich das sagen, es ist irgendwie merkwürdig, dass zum Beispiel, wenn wir beim Thema RAF mal gucken, wie sehr doch, also sag ich mal, die Medien, auch die Politik das immer wieder zum Thema macht, obwohl das ja eigentlich absolut vorbei ist. Aber sobald man wieder einen von dieser Sorte findet, dann gibt es also wieder eine große Fahndung und also man hat das Gefühl, die lauern schon wieder hinter der nächsten Ecke. Also das ist irgendwie was Manisches. Und ich meine, gut, dann könnte man ja mal fragen, was ist mit den Nazis, die Bundesrepublik aufgebaut haben, letzten Endes? Weil die Amis wollten ja diese Kader nutzen für den Aufbau der Bundeswehr, für den Aufbau von Verfassungsschutz, die auch an der Ostfront die Aufklärung geleitet haben. Und also neulich habe ich zum Beispiel gelesen, dass der Holocaust-Film, also der 1979 im deutschen Fernsehen lief und das erste Mal auf einer Massenebene überhaupt das Thema Judenvernichtung thematisiert wurde, dass das damals sogar von einem Mitarbeiter des Fernsehens, der selbst eine SS-Vergangenheit hatte, dargestellt wurde, also selbst, also die Aufklärung haben die SS-Leute übernommen. Und ich meine, das ist ja wirklich also erschreckend. Also, und ich glaube, dass wenn wir weiter da bohren würden, würden wir noch ganz andere Sachen rauskriegen, weil natürlich ganz offensichtlich war mit dem Antritt der rot-grünen Regierung, wann war es, 99 oder 98, gab es ja sozusagen eine zweigleisige Geschichte. Also auf der einen Seite hat die Bundesrepublik das erste Mal einen Krieg außerhalb ihres Territoriums geführt in Jugoslawien. Und zum Zweiten hat diese rot-grüne Regierung eine Aufarbeitung des Narzissmus angeleiert. Also das heißt, es wurden Wissenschaftler darauf angesetzt, in großen Betrieben, in staatlichen Ministerien nachzuforschen, wo war die Verfilzung mit den Naziführern und mit der narzisstischen Ideologie. Und da sind ja auch wissenschaftliche Arbeiten entstanden. Aber das war praktisch im Nachhinein, war das eigentlich nur der Versuch, das Thema nun endlich abzudeckeln und zu sagen, so, wir sind jetzt zwar im Krieg, also ja auch mit der Begründung, wir wollen ein neues Auschwitz in irgendwo im Kosovo verhindern. Ja. Aber wir haben unsere eigene Vergangenheit fantastisch aufgearbeitet und konnten auch damit in der gesamten Welt uns zeigen als geläuterte Deutsche. Übrigens, es hat bei den Russen auch immer großen Eindruck gemacht, also dass die Deutschen doch ihre Vergangenheit aufgearbeitet haben. Aber nun, wie man sieht, war diese Aufarbeitung leider nicht gründlich genug. Und vor allen Dingen kann ich als jemand, der nun seit über 30 Jahren in Moskau für deutsche Medien schreibt, weiß ich ja nun ganz genau, wie sehr eben dieses Thema, zum Beispiel Verbrechen der Wehrmacht an der Ostfront, insbesondere eben auf sowjetischem Territorium, nicht in Polen, auf sowjetischem Territorium, also Belarus, Ukraine, Russland, wie das ausgeblendet wurde. Und also man hatte, ich habe in meinem Buch oder irgendwo habe ich es geschrieben, also dass ich immer einen Anlass suchte, auch mal über die Verbrechen der Wehrmacht was zu schreiben. Und also wenn ich nicht irgendwie einen wirklich aktuellen Aufhänger gefunden hätte, dann wusste ich sofort, dass da stoße ich auf eine Mauer der Abwehr, weil sofort hatte man das Gefühl, wir kämpfen doch damals schon, wir kämpfen doch gegen das Regime Putin. Also wir kämpfen doch für die Freiheit und wir sind doch die fortschrittlichen Journalisten. Wir wollen doch diese östliche russische Diktatur irgendwie bremsen. Und da müssen wir doch über die Opposition berichten und können nicht also über die Verbrechen der Wehrmacht. Also was soll denn das? Das kann doch nur Putin nützen.
Ja.
Und ich meine, diese Denke, das ist eine totale Behinderung also gewesen. Und ich habe auch wirklich einen ersten Text irgendwann, das war 2010, habe ich dann auf einer unabhängigen, russisch von einem deutschen Journalisten betriebenen Website, aktuell Ruhis, die von Gisbert Murzik, habe ich dann einen Bericht über eine Ausstellung in Moskau geschrieben, und zwar von den deutschen Gedenkstätten, die sich mit Zwangsarbeitern beschäftigt haben.
Mhm.
Und da gab es eine sehr gute Ausstellung hier auf dem Poklon Nagora, also Verneigungshügel, im Zentrum fast von Moskau. Und diese Ausstellung kam aber auch dann nur zustande, glaube ich, also weil eben, es war sozusagen eine gleichgewichtige Kritik. Also man beschwerte sich über die brutale Verlegung von Ukrainern und Russen zur Zwangsarbeit nach Deutschland. Aber gleichzeitig war auch eben diese Schiene, ja, und die Russen, die Sowjets hätten ja die Zwangsarbeiter, als sie zurückkamen, also in Filtrationslagern Lagern ausgefragt über ihre politische Einstellung, was ich ehrlich gesagt nicht so total unverständlich fand, weil immerhin lebte jemand mehrere Jahre unter faschistischen Bedingungen und da kann es ja wirklich sein, dass da Leute denn sozusagen ideologisch zur anderen Seite übergelaufen sind, von denen sich die Sowjetunion also eigentlich schützen wollte. Ich habe auch nichts gehört von irgendwelchen Quälereien in irgendwelchen Filtrationslagern. Aber ich meine, es ist wie immer, wenn es um Russland geht, es darf nie nur positiv berichtet werden. Es muss immer, das wird von uns praktisch mehr oder weniger gefordert, man muss immer irgendwie noch einen negativen Punkt finden. Also teilweise so geht das sogar so weit psychologisch, dass denn die Redakteure so andeuten, ja, also wenn wir diesen negativen Punkt nicht bringen, dann kommen wir bei den Zuschauern nicht an. Die verstehen uns doch dann nicht, ne? Also das heißt, du musst schon als Korrespondent, musst du schon immer das mitdenken. Also wie streust du da diesen negativen Punkt an, weil sonst können ja die deutschen Mediennutzer dich gar nicht mehr verstehen. Also das war schon lange vor dem Ukraine-Krieg. Das war schon Über eine Jahrzehnte ging das schon.
Ich kann mich da auch erinnern an einen Konflikt, den ich bei einem Radiotreffen hatte. Da ging es um die Pussy Riots und ich habe da versucht auszudifferenzieren. Da bin ich auch in einen Sprengstoffgürtel hineingeraten sozusagen. Da wurde ich auch niedergebrüllt. Und da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, wie so Putin sich vielleicht als Rollenmodell, zumindest für westlich Geprägte, auch geeignet hat, um diesen Hass zunehmend zu kultivieren. Aber da wollte ich jetzt gar nicht hin. Ich wollte jetzt weiter Metallbauer, Mechaniker, Volkswirtschaft, Magister in Geschichte, das alles bist du, du hast viel gelernt. Was bedeutet dir denn am meisten davon?
Tja, also jetzt im Rückblick muss ich ehrlich gesagt sagen, meine Arbeit als Metallflugzeugbauer, also meine Lehre und danach am Band bei zwei Hamburger Metallfirmen, also bei Still und bei Siemens habe ich gearbeitet, davor beim Hamburger Flugzeugbau. Das ist eigentlich für mich doch mal sagen, so ein Schlüssel, Erlebnis. Also ich muss sagen, wenn ich in Russland bin, ich renne an jede Baustelle, wo Arbeiter bauen, ich rede mit denen, ich habe einen Hang zu Betrieben, zu Fabriken, wo ich nur bin, versuche ich in irgendwelche Fabriken ranzukommen, mir das da anzugucken, auch was darüber zu schreiben. Also es ist irgendwie so eine manische Sucht nach der Arbeiterklasse, sag ich mal. die leider in Russland eben auch nicht mehr so richtig gewürdigt wird. Also ja, Russland ist auch letztendlich ein kapitalistisches Land und es ist nicht mehr so wie früher die großen Plakate, also die Ehre der Arbeit und der Arbeiter auf großen Postern und so. Also das ist, hat sich in den 90er Jahren eben schlagartig geändert. Aber wie gesagt, also das ist vielleicht auch deswegen für mich eine starke Erinnerung, die Fabrikarbeit, weil es vielleicht auch ein Kontrast war zu meiner Herkunft, weil mein Vater war Unternehmer und also ich war auf einmal in einem Milieu, wo ich eigentlich nichts von wusste und wo ich auch nur schwer begreifen konnte, dass die Menschen dort nicht auch so schnell wie ich mich politisiert hatte nach links, die Arbeiter nicht auch so schnell meinen Argumenten folgen, weil eben eine Sozialisation in der Arbeiterklasse hat ja mit verschiedenen Erfahrungen, historischen Erfahrungen und auch mit Niederlagen, was weiß ich, zu tun. Und all das habe ich gar nicht so auf der Platte gehabt. Also deswegen war natürlich die Enttäuschung sehr groß, als ich dann 1980 mit auch anderen Genossen die Betriebe verließ. Also wir gingen ja, es war so ein Trend bei den Linken, dass man, wenn man die linke Sache voranbringen wollte, dann ging man in den Betrieb. Das war, also viele Leute haben ihr Studium abgebrochen oder haben nach dem Abitur oder mittleren Reife, bei mir war es mittlere Reife, haben sie praktisch, haben mit Freude oder mit, vielleicht mit ein bisschen Grummeln, weil es auch sehr ungewöhnlich war, da richtig in der Fabrik zu arbeiten. Aber das war noch schon ein starker Schritt und aber es war natürlich auch eine sehr harte Zeit, weil wir lebten praktisch in einem politischen Dauerrhythmus. Das heißt, wir arbeiteten im Betrieb, danach gingen wir nach Hause, dann haben wir also Lenin gelesen, dann haben wir irgendwelche Sitzungen vorbereitet, dann haben wir Flugblätter verteilt, Flugblätter geschrieben, Zeitungsartikel geschrieben. Also es war, ich meine, das konnte man nur durchhalten, wenn man eben jung war und sehr begeistert war. aber es war, ich meine, natürlich in meinem Alter erinnert man sich vielleicht gerade an diese Jugendzeit sehr stark zurück. Und also ich bereue ehrlich gesagt nichts. Viele meiner damaligen Genossen, die, glaube ich, die schweigen oder wollen darüber nicht reden oder tun das irgendwie ab, aber ich traue denen nicht so ganz, weil ich meine, das haben wir nun mal alle in einer Zeit mitgemacht, wo wir wirklich in der Blüte des Lebens standen sozusagen. Und das kann man einfach nicht vergessen. Man kann es irgendwie so verdrängen und so tun, als ob das, ich habe mich da geirrt oder so, aber das ist, irgendwie haut das nicht hin, glaube ich.
Ja, ich glaube das auch nicht. Wir wollen Musik natürlich auch spielen, wir machen ja Radio und ich darf dich jetzt mal einen ersten Musiktitel bitten.
Ja, also ich weiß nicht, ob das zu vermessen ist, aber
nichts ist zu vermessen.
Mir ist eingefallen, dass ich ja selber auch Musik mache, nicht so viel, aber ein bisschen. Und 1985 habe ich ein Stück geschrieben für eine kleine Band, die ich damals mit gegründet hatte, die Untermieter hießen die. Und das Stück heißt Hey President, Hey Mr. President, so ein Rap, also aus meiner Feder und auch gesungen. Ich habe es dann in meiner Wohnung, habe ich es dann nochmal nachgespielt, also für eine YouTube-Aufnahme.
Dann hauen wir das jetzt raus.
Hallo, ich singe euch heute ein Lied aus dem Jahr 1985. Damals wollten die Amis Pershing-Raketen in Westdeutschland stationieren und es formierte sich eine große Friedensbewegung mit vielen hunderttausend Demonstranten in Bonn. Heute ist es so, dass die Amis wieder dem Frieden den Arsch zeigen, indem sie Abrüstungsverträge auslaufen lassen und nicht verlängern. Der Frieden ist bedroht, wir müssen uns bewegen. Erstmal ein bisschen in der Wohnung, sich warm machen, wie die Russen sagen. Tanzuit всех, es tanzen alle. Aufschwung, Hunger, Sternenkrieg, ich seh vor lauter Zukunft nichts. Wir kommen direkt aus USA, denn dort ist wirklich alles klar. Jeder kämpft für sich allein, Kollektivismus, bitte nein. Vom Tellerwäscher rauf zum Millionär, Mr. President, übernehme ich dir Gewehr. Rambo, Sambo, Videoclip, vom Feinsten bringen wir euch was mit. Doppel, Whopper, aus der Tüte, rote Soße, erste Güte. Power, Flower, ist vorbei, wir stehen jetzt ganz auf Polizei. Doppelstreifen an der Hose, weißes Pulver aus der Dose. Der liebe Gott wohnt in USA und nicht in Nicaragua. Dort stinkt's nach Gräbern und verfaultem Fleisch. Wer weiß, der Baba weiß. Wenn wieder mal kein Haar mehr strahlt, wird wieder mal ein Land von uns befreit. Den Indianern bauen wir eine Stadt. Auf USDG kriegen sie Rabatt. Hey Jugend Deutschlands, hör mir zu, der Russe, der gibt niemals Ruhe. Halb Europa hält er schon in seinen Klauen, drum lasst uns gemeinsam eine heile Welt aufbauen. In Breslau gibt's dann Doppelwupper, in Danzig Video und Autoscooter, in Kiew gibt's ein neues Disneyland und in Kasachstan gibt es Sex vom Band.
Radio Marabu.
Make love good.
So Streiter fahren, komm ich in der Bomberjacke von vor 30 Jahren. Mit Bohem und mit Freshness bin sehr, sehr böse und hab Probleme, die besser sind als deren Lösung. Wie das klingt, ein enormes Ergebnis. Shit, ich bin in der Form eines Lebens. Junge, Erfahrung ist ein mieser Lehrer. Unfair, hart und ein Spielverderber. Pee-wee rafft das alles, bleibt dabei ein Mannland. Wie die Liva verhalten, zeigt, dass sie keinen Plan haben. Mir ist Latte, was die Schmuggi-Lines möchten. Nach dieser Platte könnt ihr Spotify löschen. Jetzt setz meine Leiden ins Verhältnis dazu. Ich hab Rechtsstreitigkeiten, die sind älter als du. Das, was die sehr kleinen Clowns verfassen, ist für mich eher wie meine Verdauungsmasse. Ohne Artgenossen, es gibt kein Zurück, hier wird scharf geschossen. Das hier ist Hip-Hop, da warten die Beweise und so. Dafür, dass ich Shit drop, hab ich sie, ich schreib auf dem Klo. P bleibt immer noch tight und die labern nur Scheiße. Leg mein Inneres frei wie mit Hammer und Meißel. Kostet Übung, aber du hast reine Topflows, Mo. Ist berühmter dafür als für seinen Kopfstoß, Bro. Sieh mal, Welle ist mir Schwanz, denn ein Haar bleibt in der Suppe. Das, was die grad Relevanz nennen, ist in Wahrheit Kindermucke. Doch wir haben die Deppen gern, vielleicht fühle ich mich bedroht, wenn die mal rappen lernen, die Bildschirmpiloten. Honey, wenn ich komm, wär ich lieber sehr leise. Der Mann am Mikrofon ist der Titelverteidiger. Das Ass der Asse, was für Klasse. Ich bin über diesen Kaspern wie ne Dachterrasse. Wie der erste Schluck. Ne Schwalle der Karikaturen ist leer. Ich baller und baller wie ein Sturmgewehr.
Marabu. Marabu.
Things feel out of order. Look around, I'm not sure. Paranoia, no.
Sit.
Feel it in my aura. Living between cameras and recorders. These but can't afford ya, no.
Sit.
Bombe la pani mbapanga uye nena kukana ndi ulemu. Nifuba ine sinifu na vokamba kamba. Vokamba kamba vileta pa mulomo.
Someone's keeping watch. I feel them on my shoulder.
Can't even buy a home in private. Home invaders got my brothers dying. Notice every car that's driving by, I think my neighbors want me dead. I got a cannon underneath the bed. Triple checking if I lock the door. I know every creep that's in the floor. Motherfucker, I'm paranoid. I loop around the block, eyes glued to the rear view. Rather double back than regret hearing pew pew. Never trust a bitch. If you good, they could trap you. So just strap it up, but they fuck around and strap you.
Großes Fell haben Tyler, The Creator und Tyler auf Radio Marabu und gleich weiter mit Ulrich Heiden.
solo una